Ja, der Zweite Weltkrieg, der war noch gar nicht lange vorbei. Da hatten die Menschen schon wieder Angst, dass es einen weiteren Weltkrieg geben wird. Nämlich einen dritten. Die Geschichte wiederholt sich irgendwie. Ja, es gab den Ersten Weltkrieg, kurz danach den Zweiten. Und jetzt, alles lag noch in Trümmern. Und die Angst war da, dass es einen dritten Weltkrieg gibt. Und der Grund dafür war, dass die beiden Großmächte USA und die Sowjetunion in einen atomaren Wettstreit geraten sind. Sie haben sich gegenseitig provoziert, keiner wollte dem anderen wirklich vertrauen, jeder wollte irgendwie zeigen, dass er die größte Weltmacht ist, dass er die meiste Macht hat. Und so fingen sie an, Atomwaffen zu bauen. Und die Weltbevölkerung hat sich das Ganze angesehen, hat sich das in den Nachrichten angehört und hatte keine Ahnung, wie das überhaupt weitergehen soll. Wohin wird sich das alles entwickeln? Zumal auch immer wieder versucht wurde, diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Aber immer wieder ohne Erfolg. Bis zum 19. bzw. 20. November 1985. Da gab es nämlich ein Treffen in Genf zwischen dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und dem neu eingesetzten Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Michail Gorbatschow. Die trafen sich jetzt eben in Genf und besprachen, wie es denn weitergehen soll. Für beide war klar, für beide Seiten, ein Atomkrieg kommt nicht in Frage. Aber wenn wir so weitermachen, dann läuft alles darauf hinaus. Und so verhandelten sie dort, um gemeinsam einen Plan zu entwickeln, wie sie Frieden schaffen können. Frieden zwischen den Nationen, Frieden in der Welt, Sicherheit zu geben den Leuten um sie herum. Und am Ende dieser Tage haben sie auch sind sie zu einem Ergebnis gekommen, wie man voranschreiten kann, um diesen Konflikt, der dort war, den auszuräumen. Und ganz symbolisch gaben sie sich am Ende von alledem die Hand. Das war jetzt nicht einfach nur, weil sie sich eben gut verstanden haben und sie haben sich dann eben die Hand zum Abschied gegeben und gesagt, ah, ist wunderbar, bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf den Kuchen, den deine Frau das nächste Mal mitbringt. Nein, das war ein symbolischer Akt, um zu zeigen, wir arbeiten zusammen. Wir gehen als Einheit voran und wir wollen gemeinsam einen Weg finden, um die Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Der Apostel Paulus, der musste sich einen Vorwurf gefallen lassen, und zwar den, dass er ein Einzelgänger ist. Er hat von irgendwem diese Flausen vom Evangelium in den Kopf gesetzt bekommen. Und jetzt läuft er durch die Weltgeschichte und erzählt den Menschen, dass sie gerettet werden durch Glauben allein. Und das ist doch etwas ganz anderes als das, was die Apostel in Jerusalem gepredigt haben. So haben es zumindest einige gesagt. Und um dem entgegenzuwirken, machte Paulus sich eines Tages auf den Weg. Nicht nach Genf, sondern nach Jerusalem. Um dort nachzuweisen, dass er mit den Aposteln eine Einheit ist, dass sie eine Einheit im Evangelium tragen. Wir befinden uns immer noch im Galaterbrief in Kapitel 2 und bis jetzt haben wir gesehen, wie Paulus uns erzählt hat, wie dieses Evangelium, das er verkündigt, ihn ergriffen hat, wie es ihn verändert hat, sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Paulus hat auch beschrieben, dass dieses Evangelium eben nicht von irgendwelchen Menschen an ihn herangetragen wurde, sondern dass es von oben kommt, dass Gott ihm das gesagt hat. Und dass auch die Christen in Jerusalem eigentlich schon ihn bestätigt haben und gesagt haben, das, was er macht, das ist gut und das ist richtig. Aber dennoch gab es immer noch Zweifler, die gesagt haben, ja, nur weil diese Leute das sagen, heißt es ja nicht, dass er wirklich die Wahrheit spricht. Das sollen erst einmal die Apostel beweisen. Und so geht er eben nach Jerusalem, um die Einheit im Evangelium klarzustellen, die er mit den Aposteln hat. Und das wollen wir uns heute anschauen in Galater 2, die Verse 1 bis 10. Dort heißt es: Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen bin. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brachten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verblieb. Von denen aber, die in Ansehen standen, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich, Gott sieht keines Menschen Person an. Die Angesehenen haben nämlich nichts zusätzlich auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen, denn der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt habe. Das Erste, was Paulus uns hier berichtet, ist, dass diese Einheit im Evangelium bedroht wird. Paulus, er hatte sich ja bekehrt, war dann einige Jahre in der Wüste unterwegs, 3 Jahre insgesamt, kam dann über Damaskus nach Jerusalem, blieb dort 15 Tage und kehrte dann nach Tarsus zurück. Das haben wir in den letzten Versen von Kapitel 1 gesehen. Und jetzt, 14 Jahre später, 14 Jahre lang ist Paulus schon als Missionar aktiv gewesen unter den Nationen und 14 Jahre später kommt er nach Jerusalem. Dieses Mal allerdings nicht allein, sondern er kommt mit 2 Leuten mit. Der eine ist Barnabas. Barnabas war selber auch Jude und Paulus sehr gut bekannt, denn Barnabas war derjenige, der ihn aufgenommen hat, nachdem er sich bekehrt hatte. Alle hatten noch Angst, das ist der Paulus, der will uns töten, der will uns umbringen. Aber Barnabas hat ihm geglaubt, dass er wirklich ein wiedergeborenes Kind Gottes ist und hat ihn aufgenommen und hat ihn zu den Aposteln geführt. Ja, 15 Tage war er ja dort, hat ihnen diesen vorgestellt. Und Barnabas war aber nicht nur ein Bekannter von Paulus, sondern Barnabas war auch ein Abgesandter der Gläubigen in Jerusalem. Denn irgendwann kam es in Jerusalem zu Gehör, dass sich auch andernorts in der Welt Menschen zu Jesus bekehrt haben. Dass Menschen an Jesus glauben. Und weil die nicht ganz genau wussten, was da so abgeht, haben sie unter anderem Barnabas ausgesandt. Er ging nach Antiochia, stellte fest, das sind tatsächlich Leute, die glauben an Jesus. Die haben denselben Glauben wie wir. Und er blieb dort, baute dort Gemeinde, erzählte dort Menschen von Jesus. Irgendwann holte er Paulus aus Tarsus nach Antiochia. Und irgendwann später gingen sie beide dann auch zusammen auf Missionsreise und erzählten unter den Nationen eben den Leuten von Jesus. Die andere Person, die er mitbringt, und die wird hier nochmal zusätzlich also betont hervorgehoben. Ja, er hätte auch sagen können, ich zog hinauf mit Barnabas und Titus. Ja, aber er sagt, ich zog hinauf mit Barnabas und ich nahm auch Titus mit. Also Titus hat irgendwie wohl eine besondere Rolle gehabt in diesem Ganzen. Und Titus war kein Jude. Titus war ein Grieche. Also er gehörte zu einem der Gläubigen aus den Nationen. Einer, der von Paulus das Evangelium gehört hat und der sich daraufhin bekehrte. Und Paulus, er machte sich jetzt nicht einfach so auf den Weg nach Jerusalem, sondern er sagt hier, ich zog aufgrund einer Offenbarung dorthin. Das kann eine private Offenbarung gewesen sein, dass er irgendwie geschlafen hat, geträumt hat, dass Gott ihm gesagt hat, geh nach Jerusalem. Ich persönlich denke, dass es da einen Zusammenhang gibt zu der Geschichte aus Apostelgeschichte 11. Als Paulus und Barnabas nämlich zusammen in Antiochia waren, da kam da ein Mann hin, sein Name ist Agabus, ist ein Prophet gewesen und der hat gesagt, es wird eine große Hungersnot kommen. Und daraufhin hat die Gemeinde in Antiochia und die Nationen, die haben angefangen Geld zu sammeln. Geld für die Gläubigen in Jerusalem, weil gerade dort die Hungersnot am größten sein sollte. Und Paulus und Barnabas, die haben sich dann dazu bereit erklärt, nach Jerusalem zu gehen, um diese Spende zu übergeben, um diese Spende zu übermitteln. Das ist allerdings nicht der einzige Grund, weshalb Paulus nach Jerusalem ging. Er zog nämlich dorthin, um den Leuten in Jerusalem das Evangelium vorzutragen. Das, was er jetzt schon 14 Jahre lang gemacht hat unter den Nationen. Und er tut das einmal unter den Gläubigen. Und dann ist hier noch ein Begriff, der immer wieder auftaucht, auch später in den Versen 6 und 7. Da spricht er immer wieder von Angesehenen. Also Leute, deren Wort viel Gewicht haben. Ja, wenn du jemanden in deinem Leben kennst, dessen Meinung dir besonders wichtig ist, zum Beispiel wie gut du in einem Sport bist oder wie gut dein Essen schmeckt oder wie du dich anziehst, dann ist es eine Person, die Ansehen vor dir hat. Die steht irgendwie so ein bisschen über dir. Ja, und jetzt geht Paulus nach Jerusalem und um Angesehenen, also Leute, die irgendwie über den anderen schweben, anscheinend, das Evangelium vorzutragen. Nun, Paulus wird später sagen, dass er das gar nicht so sieht, dass das Angesehene sind. In Vers 6 sagt er das dann. Aber die Angesehenen, das waren damals die Gemeindeleiter in Jerusalem. Das waren die Apostel, die hier genannt werden als Petrus, Johannes und Jakobus. Wahrscheinlich der Bruder Jesu oder der Halbbruder Jesu und nicht der Bruder des Johannes. Und er geht dorthin und möchte den Leuten jetzt eben das Evangelium erzählen. Und das nicht einfach so. Er möchte es aber auch nicht machen, damit sie sagen, ach, was für ein toller Kerl bist du denn. Wie gut, dass wir dich haben, dass du da unter den Nationen unterwegs bist und den Menschen von Jesus erzählt. Nein, nein, darum geht es ihm gar nicht. Er macht es, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen bin. Das klingt jetzt erst einmal so, als ob Paulus durch die Kritiker ein bisschen unsicher geworden ist. Vielleicht haben sie doch recht behalten. Vielleicht ist die Botschaft, die ich jetzt 14 Jahre lang weitergegeben habe, nicht die richtige. Aber ich denke nicht, dass Paulus daran gezweifelt hat, dass seine Botschaft die richtige ist. Er hat sie ja von Gott erhalten. Ich denke, es ist vielmehr so, wie wenn du zum Arzt gehst und der Arzt stellt eine Diagnose bei dir. Du hast irgendeine Krankheit und aufgrund dieser Diagnose ist eine bestimmte Therapie nötig. Diese Therapie, die arbeitet der Arzt dann aus, aber bevor er sie dir vorstellt, spricht er normalerweise noch mit anderen Ärzten darüber. Nicht, weil er denkt, er könnte vielleicht was falsch gemacht haben oder dass er sich irgendwie unsicher ist, ob der Therapieplan wirklich helfen kann oder ob eine Therapie überhaupt nötig ist. Nein, er macht es einfach nur, weil er eine weitere Meinung einholen möchte, weil andere Ärzte sehen vielleicht anders darauf, auf das Krankheitsbild und helfen dabei, den Therapieplan zu optimieren, damit er noch besser hilft, noch besser wirkt. Und Paulus, er geht jetzt eben dorthin, nicht weil er Angst hat, dass seine Botschaft falsch ist, sondern in dem Wissen, ich bin ein Mensch. Und vielleicht habe ich das ein oder andere falsch verstanden. Und wenn die Apostel, wenn diese Angesehenen von der Schrift her sagen können, an dieser und dieser Stelle musst du ein bisschen nachjustieren, dann bin ich gerne dazu bereit. Aber unter anderen Umständen nicht. Also er war sich sicher, aber er war sich eben auch seiner eigenen Fehlerhaftigkeit bewusst. Nun, jetzt ist er dort in Jerusalem und erzählt den Aposteln sein Evangelium. Stellt sich dann natürlich die Frage, wie reagieren sie darauf? Naja, auf die Reaktion müssen wir ein bisschen warten, denn Paulus schiebt etwas anderes ein. Und zwar kommt jetzt zum Vorschein, weshalb der Apostel Paulus den Titus überhaupt mitgenommen hat. Und das wirkt erst einmal ein bisschen seltsam. Denn er schreibt auf einmal, dass selbst Titus, der mit ihm unterwegs gewesen ist nach Jerusalem, dass selbst er nicht gezwungen wurde, sich beschneiden zu lassen. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, hä? Wo kommt das denn jetzt her? Mal abgesehen davon, Titus war ein Grieche. Die Griechen haben die Beschneidung überhaupt nicht praktiziert. Warum? Warum um alles in der Welt sollte der sich jetzt beschneiden lassen? Naja, die Beschneidung an sich, die wird ja von Gott eingesetzt in 1. Mose 17. Und sie galt von damals her bis heute als Bundeszeichen zwischen Gott und seinem Volk Israel. Es war quasi wie so eine Art Personalausweis. Ja, es tut kurz weh, aber danach weiß jeder, dass du zum Volk Gottes gehörst. Also an sich gar kein Problem. Das Problem war ein anderes. Das Problem war, dass falsche Brüder hineinkamen. Also Menschen, die gesagt haben, wir glauben auch an Jesus, aber am Ende hat sich herausgestellt, die glauben gar nicht wirklich an Jesus. Die glauben gar nicht wirklich daran, dass sie aus Gnaden gerettet werden. Denn was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, sie sind in die Gemeinde erstmal hineingekommen, ja, heimlich und haben sich eingeschlichen. Ja, das ist wie so eine Undercover-Operation, ja. Das Militär versucht, irgendwen auszuspionieren, um Schwachpunkte zu finden, um Leute dann am Ende, Gegner dann außer Gefecht zu setzen. Sie kommen dort rein und erzählen den Leuten, guck mal, du bist doch jetzt Christ, ne? Dann kannst du dich doch frei dazu entscheiden, dich auch beschneiden zu lassen. Das wäre doch irgendwie gut, oder nicht? Guck mal, die Apostel in Jerusalem, das sind doch deine Vorbilder. Die sind auch beschnitten. Mach das doch. Und auf diese Art und Weise haben sie Stück für Stück das Vertrauen der Gläubigen eingeheimst, haben sie es erstohlen, wenn man so möchte. Und am Ende kam raus, was sie eigentlich vorhatten. Denn aus dem, es wäre doch gut, wäre doch gar nicht so verkehrt, wurde ein, wenn du dich nicht beschneiden lässt, dann kannst du kein Kind Gottes sein. Und das ist das Problem, das Paulus hier mit der Beschneidung hat. Es geht gar nicht um das grundsätzliche Prinzip, dass sich jemand beschneiden lässt. Ja, die Juden können das ruhig weitermachen. Auch andere Nationen können das ruhig praktizieren, wenn sie möchten. Das Problem war, dass da eben Leute kamen, die gesagt haben, du musst noch etwas Zusätzliches tun. Es reicht nicht aus, dass du an Jesus glaubst, sondern du musst noch weitere Werke hinzufügen, damit du ein Kind Gottes bist. Und das ist das ganz, ganz große Problem, das Paulus hier hatte. Und deshalb reagiert er auch so stark, so hart und sagt, dass wir denen nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben. Also gegen diese Militäroperation, die dort stattgefunden hat von den falschen Brüdern, wurde jetzt ein Aufstand ins Leben gerufen. Paulus hat gesagt, wir können uns das nicht gefallen lassen, wir müssen da Widerstand leisten. Wir können die nicht einfach so das Evangelium verfälschen lassen. Denn wenn sie das tun, dann wird dieses Evangelium, diese Einheit, die wir doch eigentlich haben sollten als Brüder und Schwestern im Glauben, die wird dadurch bedroht, die wird gefährdet, der wird der Gar ausgemacht auf lange Sicht. Wir müssen Widerstand leisten, damit am Ende die Wahrheit des Evangeliums bei euch bleibt. Nicht, damit ihr in Freiheit weiter euren Glauben leben könnt. Letzten Endes ging es um die Wahrheit des Evangeliums. Ja, vielleicht erinnert ihr euch an die Worte Jesu. Die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, der Glaube an Jesus Christus, der ist es, der frei macht. Nur dieser Glaube und nichts anderes. Und wenn da irgendetwas anderes in den Weg kommt, wenn da Leute auf den Gedanken kommen, wir müssten noch Gebot X, Y, Z hinzufügen, dann muss man da Widerstand leisten. Das darf man nicht einfach so hinnehmen, weil die Einheit ansonsten mehr als bedroht ist. Und wenn ich das so lese, dann muss ich feststellen, dass wir heute in einer ähnlichen Gefahr stehen. Damals kamen falsche Brüder aus Jerusalem, Menschen, die das Evangelium gehört haben, die es aber falsch verstanden haben oder die lieber ihre eigenen Jünger gestalten wollten. Sie gingen in die Gemeinden überall in der Welt, um ihnen ihr Verständnis vom Evangelium weiterzugeben. Und heute? Heute kommen diese Leute nicht unbedingt in unsere Gemeinde. Sie kommen noch an ganz andere Orte, die gefährlicher sind. Sie kommen nämlich zu dir nach Hause. Über YouTube, Instagram, TikTok, irgendwelche Podcast-Dinge, Spotify, Apple Podcasts, was auch immer. Wir haben so einen riesen Zufluss an Predigten. Und die Leute, die Botschaft ihre Inhalte weitergeben, das sind oft sehr, sehr begabte Redner und Rednerinnen. Die haben eine unfassbar große Rhetorik und das beeindruckt uns. Und die Gefahr ist, dass wir das einfach so hinnehmen. Einfach, weil Dr. XY das gesagt hat. Der hat das ja studiert. Da muss das ja richtig sein, was der sagt. Aber was passiert, wenn gerade solche Irrlehren hinzukommen, die sagen, du musst nicht nur glauben, sondern du musst doch dies und jenes hinzufügen, ist, dass sie die Bibel nehmen, so wie wir sie haben, die schlagen die Bibel dann an einer Stelle auf, lesen dort einen Vers vor, reißen ihn komplett aus dem Zusammenhang. Und auf einmal reicht es nicht aus, dass du an Jesus glaubst, sondern du musst dich auch dementsprechend anziehen. Die Leute müssen an deiner Kleidung erkennen, dass du ein Christ bist. Du musst noch eine zusätzliche Offenbarung gehabt haben, damit du wirklich ein Kind Gottes bist. Der Glaube alleine reicht nicht. Du musst gewisse Feiertage, den Sabbat einhalten. Ansonsten bist du kein Kind Gottes. Und ich sage euch was, man kann tatsächlich alle diese Dinge aufgrund der Bibel argumentieren. Aber nur, wenn man den Kontext nicht beachtet. Denn diese Verse stehen oftmals in einem ganz anderen Zusammenhang und wollen etwas ganz anderes aussagen. Aber wenn man einzelne Verse aus der Bibel einfach rausreißt und sie vorlegt, dann ist das gefährlich. Dann ist das gefährlich, aber es kann letzten Endes dazu führen, dass wir einem falschen Glauben hinterherlaufen. Wenn wir das nicht kritisch hinterfragen, wenn wir nicht Widerstand leisten gegen diese falschen Lehren. Nun ist es natürlich schwierig, weil die Leute nicht zu uns hier in die Gemeinde kommen. Wir können nicht direkt auf die Person zugehen und sagen, Moment, Moment, das, was du sagst, ist falsch. Das ist ihr Lehre. Das glauben wir nicht. Wir glauben, dass alleine der Glaube an Jesus Christus rettet. Sondern die Leute sitzen ja hinter einem Bildschirm. Du hast gar keinen Zugriff auf die. Wie können wir da schon Widerstand leisten? Naja, zum einen kann man vielleicht doch irgendwie Kontaktdaten ausfindig machen und die Person kontaktieren. Aber ich denke, viel wichtiger ist in dem Fall, dass wir uns gegenseitig warnen. Wenn wir von einem Prediger oder meinetwegen auch irgendeiner Predigerin, die irgendwo unterwegs ist und ein falsches Evangelium predigt, dann ist es unsere Aufgabe, dass wir uns gegenseitig warnen und sagen, da müssen wir, das sollten wir uns nicht antun, nicht anhören. Das ist eine falsche Lehre. Und die Gefahr ist zu groß, dass wir uns vom wahren Glauben an Jesus abwenden. Denn dieser wahre Glaube an Jesus besagt, das Kreuz alleine ist wichtig. Es geht nicht um die Kleidung, um die Offenbarungen, die du hast oder um die Feiertage. Es geht alleine um das Kreuz, an dem Jesus für deine Schuld gestorben ist. Und der Glaube daran ist es, der frei macht. Und alles andere ist Lüge. Alles andere müssen wir aus der Welt schaffen. Ich möchte aber an dieser Stelle auch ein bisschen persönlicher werden, als so allgemein darüber zu sprechen, dass irgendwo Leute da sind, die falsche Lehren vertreten. Und ich möchte, dass du dich mal selbst hinterfragst, ob vielleicht du eine Bedrohung für die Einheit im Evangelium bist. Stell dir Folgendes vor, du bist in der Gemeinde und es ist jemand in der Gemeinde, der hat sich bekehrt, das ist ein Kind Gottes. Und nach 2, 3 Monaten kommt diese Person zu dir und sagt, weißt du was, ich habe immer noch mit den Süchten zu kämpfen, mit denen ich vor meiner Bekehrung zu kämpfen hatte. Ist das dann ein Kind Gottes oder muss er erst die Sucht besiegt haben, um ein Kind Gottes zu sein? Da kommt jemand in den Gottesdienst und der sieht überhaupt nicht aus, wie man als Christ aussehen sollte. Also der oder die trägt Klamotten, du, das ist nicht in Ordnung. Das kann kein Christ sein. Der oder die hört Musik, das ist doch schädlich, so etwas als Christ zu hören. Das sollte man nicht hören, das ist verboten. Und solange sie das hört, kann ich das nicht akzeptieren, dass diese Person wirklich an Jesus glaubt. Du bist Christ und du liest nicht jeden Tag in der Bibel. Oh, das ist schwierig. Da solltest du vielleicht mal drüber nachdenken. Was, du gehst zu einem Sportverein, anstatt zu einer Gemeindeveranstaltung zu kommen. Wisst ihr, jeder von uns, mich eingeschlossen, jeder von uns hat ein Bild davon, wie ein richtiger Christ aussieht, wie ein richtiger Christ sich verhält. Das Problem ist, dass wir alle Menschen sind und dass dieses Bild einfach verfälscht sein kann. Denn ein richtiger Christ, jemand, der wirklich ein Kind Gottes ist, der glaubt daran, dass seine Schuld bezahlt wurde durch Jesus am Kreuz von Golgatha. Natürlich sind andere Dinge dadurch nicht falsch. Da ist es nicht verkehrt, dass ich denke, auf gewisse Musik sollte man verzichten oder man sollte sich vielleicht gewisse Klamotten nicht kaufen oder man sollte zur Gemeindeveranstaltung gehen. Das ist ja alles nicht falsch. Aber wenn wir anfangen zu sagen, du musst das und das auch noch tun, damit die Leute sehen, dass du tatsächlich ein Christ bist, weil sonst bist du es nicht, dann ist es eine Irrlehre. Dann bedeutet das, du musst glauben und du musst dies und jenes auch noch tun. Und das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, du glaubst an Jesus. Und Jesus ist derjenige, der anfängt, in dir zu arbeiten, indem du sein Wort liest. Und er wird in dir Wünsche aufkommen lassen, dass du gewisse Laster hinter dir lässt, gewisse Sachen hinter dir lässt. Und er wird dich verändern. Deshalb, lass uns vorsichtig sein und uns hinterfragen, so wie Paulus dazu bereit war, sich auch hinterfragen zu lassen, sich korrigieren zu lassen, sofern es nötig gewesen wäre. Lasst uns einander annehmen, jeder so wie er ist, trotz der Unterschiedlichkeit. Auch wenn das praktizierte Christsein vielleicht unterschiedlich auch aussehen mag. Und lasst uns aber auch einander unterstützen, dass wir Jesus besser kennenlernen und Jesus dann aneinander arbeiten lassen und nicht irgendwelche Traditionen weiterzugeben, die so nötig sind, damit man wirklich als Christ durchgeht. Lasst uns nicht selbst eine Bedrohung für die Einheit im Evangelium sein. Denn das Evangelium besagt, dass alleine der Glaube an Jesus rettet. Und das ist es, was Paulus gepredigt hat. Und deshalb ist Paulus hier auf die Barrikade gegangen. Und deshalb ist er auf dem Weg nach Jerusalem gewesen, um dort mit den Aposteln abzugleichen. Passt das, was ich predige, mit dem von euch überein? Und am Ende des Tages, nachdem Paulus mit ihnen gesprochen hat, kommt er zu einem Ergebnis. Und das ist, dass die Einheit im Evangelium bestätigt wird. Er spricht erneut von den Angesehenen. Ja, aber es wird auch direkt deutlich, dass da ein kleiner Unterschied ist in dem Verständnis, in seinem Verständnis zu den Aposteln und den anderen. Denn für ihn sind das einfach Menschen. Menschen, die an Jesus glauben. Natürlich haben die besondere Dinge erlebt. Natürlich, die waren mit Jesus unterwegs. Aber sie sind immer noch einfach Brüder, die auch an Jesus glauben. Und für mich macht das keinen Unterschied. Für mich stehen die nicht irgendwie über mir oder über dir. Die sind mit uns auf einer Ebene. Denn vor Gott sind die auch auf einer Ebene. Es bringt dir letzten Endes nichts, dass du dein ganzes Leben lang in der Gemeinde gewesen bist. Es bringt dir nichts, dass du am Ende deines Lebens genug Geld hattest, dass du richtig viele gute Sachen gemacht hast, vielleicht auch mit dem Geld. Das spielt vor Gott keine Rolle. Vor Gott sind alle gleich. Und es werden nur die gerettet, die glauben. Und trotzdem, weil es seinen Kritikern ja so besonders wichtig ist, dass angesehene Leute ihn bestätigen, formuliert er das hier. Und nachdem er ihnen das Evangelium vorgetragen hat, passieren zwei Dinge. Zum einen hält er hier fest, dass diese Angesehenen, die Apostel, ihm nichts weiteres auferlegt haben. Und damit ist diese Beschneidungsgeschichte komplett vom Tisch. Die Apostel bestätigen, wir haben dasselbe Verständnis vom Evangelium. Der Glaube rettet, du musst nichts weiteres hinzufügen. Das gilt für dich, das gilt für alle anderen Gläubigen, das gilt für alle Menschen. Sie können nichts hinzufügen, um gerettet zu werden. Und das Zweite ist, sie geben Paulus und Barnabas die Hand. Als Zeichen der Gemeinschaft. Als Zeichen dessen, dass sie zusammenarbeiten, dass es ein Team ist. Und warum machen sie das? Naja, zum einen sehen sie, dass Paulus das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut wurde, Petrus aber das für die Beschnittenen. Also wieder die Unbeschnittenen und die Beschnittenen, also die Juden und die Nicht-Juden sind. Also gibt es jetzt zwei unterschiedliche Evangelien. Ja, einmal das für die Unbeschnittenen und einmal das für die Juden. Natürlich nicht. Aber wenn man zu unterschiedlichen Gruppen geht, dann muss man das Evangelium auch ein Stück weit anpassen. Also der Kern der Botschaft bleibt derselbe. Ja? Aber wenn jetzt man als Missionar ins Ausland geht, in irgendeinen Stamm hineingeht, dann kann man dort das Evangelium nicht so predigen wie hier, weil die Leute gewisse Begriffe gar nicht verstehen können. Die können damit überhaupt nichts anfangen. Ja, man muss das Evangelium so anpassen, dass die Leute das verstehen können. Ich kann einem Kind in der Kinderstunde das Evangelium nicht so erklären wie einem Studierten aus der Uni. Das funktioniert nicht. Ja? Und Paulus und Petrus halten hier fest, okay, das Evangelium, ich bringe es den Unbeschnittenen, den Nationen und du bringst es den Juden, so dass die Leute das verstehen. Und ich finde das so interessant. Wisst ihr, dass Paulus, der 17 Jahre lang nach seiner Bekehrung nicht einmal mit den Aposteln gesprochen hat über das Evangelium. Und dann treffen die sich und stellen fest, wir haben exakt dasselbe Verständnis. Und warum? Weil Gott derjenige ist, der gewirkt hat. Weil Gott derjenige ist, der in Petrus gewirkt hat und in Paulus gewirkt hat. So schreibt Paulus es hier. Ja, Gott hat seine Hand darüber gehalten, dass das Evangelium unverfälscht geblieben ist. Also sie sehen, dass ihm das Evangelium anvertraut wurde und sie erkennen die Gnade, die Paulus empfangen hat. Also mit dieser Gnade ist vermutlich gemeint, dass sie anerkennen, dass Paulus tatsächlich eine Begegnung mit Jesus hatte auf dem Weg nach Damaskus bei seiner Bekehrung und dass er dadurch auch diesen Ruf als Apostel, ja, das war damals die Grundvoraussetzung, das mussten Leute sein, die Jesus gesehen haben, eine wirkliche Begegnung mit Jesus hatten, dass Paulus dieses Amt auch bekleiden darf. Aber nur Paulus. Barnabas ist hier außen vor. Ja, es geht hier nur um Paulus, dass er dieses Amt des Apostels haben darf. Und dann geben sie sich eben die Hand und erkennen eben an, wir haben einfach unterschiedliche Aufgabenbereiche, an denen wir arbeiten, aber wir arbeiten zusammen. Das ist so, wie wenn du ein Haus bauen würdest. Das sind Leute, die sind dafür da, um das Fundament zu gießen. Leute, die mauern, die klinkern oder verputzen. Leute, die das Dach machen. Leute, die innen tapezieren, den Boden verlegen und. Da gibt es zig Aufgaben. Aber das Projekt ist dasselbe. Und sie sagen hier, wir haben zwei unterschiedliche Aufgaben, aber wir arbeiten beide am Haus Gottes mit. Wir haben beide dasselbe Ziel, den Menschen von Jesus zu erzählen. Ihr unter den Nationen, und wir unter den Juden. Und damit ist alles klar. Paulus hat bestätigt, wir haben ein und dasselbe Verständnis vom Evangelium. Wir sind als Einheit unterwegs, auch wenn wir an unterschiedlichen Orten sind und auch wenn wir uns vorher noch nie gesehen haben, wir sind eines Sinnes. Und die Wahrheit des Evangeliums ist klar bestätigt, du musst nur glauben, alles andere ist nicht nötig, um gerettet zu werden. Alles andere kommt eventuell später noch dazu. Oder etwa doch nicht. Weil dann kommt hier noch so ein kleiner Vers am Ende. Nur sollten wir der Armen gedenken. Was zu tun, ich mich auch befleißigt habe. Also muss man jetzt doch irgendwas machen. Ja, man muss glauben und man muss sich um die Armen kümmern. Nein, hier beschreibt Paulus ja seine Arbeit als Apostel. Ja, er war unter den Nationen unterwegs und in diesem Dienst als Apostel der Nationen sollte er der Armen gedenken. Und mit diesen Armen sind vermutlich die Gläubigen in Jerusalem gemeint. Denn die Juden und insbesondere auch die Christen in Jerusalem, die haben eine harte Verfolgung aussitzen müssen. Die mussten sehr viel leiden, die hatten nicht viel. Und was Petrus und die anderen Apostel jetzt zu Paulus sagen, ist, denk bitte an uns. Vergesst uns nicht, auch wenn ihr uns nicht mehr seht. Und das ist ja klar, weil das sehr schnell passiert, dass man Leute vergisst. Da stirbt vielleicht jemand. Und wenn man dieser Person nicht nahe stand, nach kürzester Zeit spielt es überhaupt keine Rolle mehr, ob diese Person gelebt hat. Und es ist einfach aus den Augen, aus dem Sinn. Jemand wechselt die Arbeitsstelle, jemand zieht um, Menschen werden vergessen. Und Paulus wird jetzt aufgetragen, bitte, bitte vergesst uns nicht. Und er sagt auch, das habe ich auch versucht, immer wieder zu tun. Er ist ja auch mit einer Spendensammlung überhaupt nach Jerusalem gegangen. Ja, also er hat da schon gezeigt, er denkt an die Armen in Jerusalem. Trotz der unterschiedlichen Aufgaben wollen sie eben zusammenarbeiten und dieses Andenken an die Armen, an die Gläubigen in Jerusalem, das ist Teil dieser Zusammenarbeit. Ja, und so wie Paulus und Petrus, die hier immer wieder sinnbildlich für die Apostel, also die Apostel in Jerusalem und Paulus und Barnabas genannt werden, so haben wir heutzutage auch verschiedene Berufungen, um Menschen das Evangelium weiterzubringen. Ja, das sind Leute, die sind dazu berufen, mit Kindern zu arbeiten, Kindern das Evangelium zu bringen. Andere sollen es Jugendlichen weitergeben. Manche durch Musik, durch Predigten. Manche dadurch, dass sie Besuche in Altenheimen oder in Gefängnissen durchführen und dort Menschen von Jesus erzählen. Andere wiederum haben die Berufung, ins Ausland zu gehen und dort Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Aber jeder Einzelne von uns hat eine Berufung erhalten. Jeder Einzelne, der an Jesus glaubt, hat eine Berufung erhalten. um Teil dieser Einheit im Evangelium zu sein und Menschen diese Botschaft weiterzugeben. Und das ist meine Frage an dich. Weißt du, wo dein Platz ist für diese Aufgabe? Ja, manche werden jetzt vielleicht sagen, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so begabt, um in der Gemeinde irgendetwas zu machen. Ja. Aber weißt du was? Gott hat dich nicht ohne Grund in die Nachbarschaft gestellt, in der du wohnst. Er hat dich nicht ohne Grund an den Arbeitsplatz gestellt, an dem du bist. In die Schule gestellt, in die du gehst, in die Universität oder wo auch immer du bist. Er hat dich nicht ohne Grund in die Familie gestellt, in der du aufwächst. Er hat dich dorthin gestellt, weil er dich dazu berufen hat, dort das Evangelium weiterzugeben. Das sind Orte, an die kann ich nicht kommen. Da bist du. Und da an diesem Ort möchte Gott dich gebrauchen. Aber er hat dich dort auch nicht hingestellt, damit du das alleine irgendwie machst, sondern er möchte auch, dass wir als Einheit auftreten und uns unterstützen in den Aufgaben, die wir tun. Das kann natürlich sein, dass ich mir Zeit nehme. Zeit, um in einem bestimmten Dienst, weiß ich, irgendein Fest für die Nachbarschaft zu organisieren, um dort dann die nähere Beziehung zu den Leuten der Nachbarschaft aufzubauen und ihnen dann von Jesus zu erzählen. Das kann sein, dass ich mir Zeit nehme, um in einem Dienst in der Gemeinde mitzuwirken, dort auszuhelfen. Das kann aber auch sein, dass ich bewusst auf Leute zugehe, Christen zugehe und frage, wie kann ich dich im Gebet unterstützen, dass du deiner Berufung nachkommst und Menschen von Jesus erzählen kannst. Oder wie kann ich dich ermutigen, um in diesem Dienst dran zu bleiben? Und auf diese Art und Weise können wir uns symbolisch die Hand reichen und sagen, wir arbeiten zusammen. Wir haben unterschiedliche Bereiche in unterschiedlichen Gegenden, aber letztendlich arbeiten wir zusammen daran, dass Menschen das Evangelium hören. Das sollte aber nicht nur innerhalb der Gemeinde passieren, sondern diese symbolische Handreichung kann auch über Gemeinden hinausgehen. Wisst ihr, ich habe früher in meiner Schulzeit häufig die Frage gehört, warum gibt es überhaupt so viele Gemeinden in dieser Stadt? Und wisst ihr was? Ich konnte diese Frage sehr gut verstehen. Warum konnte ich das gut verstehen? Naja, eigentlich sagen wir glauben doch alle das Gleiche. Ja, wir glauben alle, dass der Glaube an Jesus rettet. Aber wenn ich dann über eine andere Gemeinde geredet habe, dann wirkte das überhaupt nicht mehr so, als ob wir das Gleiche glauben würden. Sondern die machen das, die spielen so komische Musik, die ziehen sich da so an, die machen den Gottesdienst ja nur für bestimmte Leute. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn diese Gemeinden wirklich das Evangelium verkünden, das Evangelium, das Jesus, der Glaube an Jesus rettet, mit welchem Recht redest du schlecht über diese Gemeinde? Du musst nicht einer Meinung mit denen sein, wie sie vorgehen, aber vielleicht hat Gott diese Gemeinde ins Leben gerufen, damit sie für einen bestimmten Teil der Gesellschaft erreichen. Aber wir sollten nicht schlecht über andere Gemeinden reden, sondern wir sollten ihnen die Hand reichen und vielmehr dankbar dafür sein, dass es verschiedene Gemeinden gibt, in denen Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. Wir sollten für sie beten. Und wir sollten vielleicht auch noch Wege suchen, wie wir mit ihnen zusammenarbeiten können, damit die Menschen in der Stadt auch sehen, die arbeiten wirklich zusammen. Das ist wirklich eine Einheit. Das ist wirklich ein Team, das an einem Haus baut, nur an unterschiedlichen Stellen. Sei es vielleicht ein Tag, den man für Kinder organisiert in der Stadt oder sonst irgendwelche Aktivitäten innerhalb der Stadt, um die Stadt Marienheide zu erreichen. Aber lasst uns nicht schlecht über sie reden, sondern vielmehr dankbar sein und ihnen symbolisch die Hand reichen. Ich möchte diese symbolische Handreichung aber nicht nur innerhalb der deutschen Grenzen vorschlagen, sondern auch über diese Grenzen hinweg. Es gibt Menschen, die sind dazu berufen, ins Ausland zu gehen. Und wir haben auch Missionare aus der Gemeinde, die dann in Indonesien sind oder in Spanien oder teilweise auch in Deutschland. Und auch diese sollten wir unterstützen. Wir sollten zeigen, dass wir mit ihnen eins sind. Das kann ich natürlich machen, indem ich für sie bete. Das kann ich damit machen, indem ich sie besuche. Aber wisst ihr, wenn ich an die Armen denke, an die Paulus denken sollte, dann sind das in den allermeisten Fällen nicht unbedingt die Leute, die hier im Gottesdienstraum sitzen. Dann sind das häufig diejenigen, die Deutschland verlassen haben, irgendwo hingegangen sind und nicht mehr diesen Reichtum haben, wie du und ich. Und diese Leute können wir insbesondere auch finanziell unterstützen. Und ich möchte jetzt mal sehr, sehr persönlich werden. Da muss, also, hast du vielleicht schon mal drüber nachgedacht, deinen Sommerurlaub in diesem Jahr zu streichen? Und das Geld, das du dafür investierst, vielleicht Missionaren zu geben, die seit 4, 5 Jahren nicht eine Sekunde Pause hatten, damit sie sich einfach mal ein bisschen erholen können. Warum sollten wir es hier gut haben und andere nicht? Das ist komplett Gaga, könnte man sagen. Ja? Wieso sollte ich anderen Leuten so viel Geld geben? Aber gerade darin zeigt sich doch die Einheit, die wir haben, dass wir gemeinsam an einem Haus bauen. Das zeigt sich doch in der Ehe, das Geld, das ich auf der Arbeit verdiene. Dann sage ich ja nicht, das ist mein Geld, sondern das ist unser Geld. Und das Geld, das wir als Gemeinde haben, das ist nicht unser Geld. Das gehört Gott. Und das sollten wir in den Hausbau Gottes stellen. Das sollten wir den Leuten geben, die es nötig haben und nicht nur für uns gebrauchen. Frag dich mal selbst, wie du diese Einheit im Evangelium auch über Ländergrenzen hinweg sichtbar werden lassen kannst. Wir haben eine wunderbare Botschaft vom Kreuz. Und diese Botschaft vom Kreuz, die vereint uns trotz aller Unterschiede innerhalb der Gemeinde, außerhalb der übergemeindlich und über die Ländergrenzen weg. Wir sind eine Einheit. Und wir sind nicht eine Einheit, weil wir das machen wollten, sondern weil wir die verändernde Gnade Jesu erfahren haben. Und die macht uns eins. Aber diese Einheit, sie wird bedroht. Sie wird dadurch bedroht, dass immer wieder Menschen auftreten, die sagen, du musst dies oder jenes noch tun, um gerettet zu werden. Und da sagt uns die Bibel ganz klar und Paulus heute in dem Abschnitt auch, dagegen müssen wir Widerstand leisten. Wir müssen uns dagegen wehren, aber wir müssen auch selbst aufpassen, dass wir nicht selbst zu denjenigen werden, die die Einheit im Evangelium bedrohen. Vielmehr sollten wir die Einheit im Evangelium bestätigen. Wir sollten zeigen, dass wir zusammenarbeiten innerhalb der Gemeinde, Anteil nehmen an den Diensten, an den Aufgaben, die ein jeder Einzelne hat, aber auch Anteil nehmen an der Arbeit, die Menschen haben, die woanders hinberufen sind, an andere Orte. Lass uns gegenseitig unterstützen, den Dienst und Mut darin zusprechen. Und wenn wir das vor Augen behalten, dass wir gemeinsam ein Ziel verfolgen, Menschen das Evangelium zu erzählen, hier in Deutschland, sonst wo. Und dass wir die Ressourcen, die Gott uns zur Verfügung stellt, sei es in Geld, sei es in Zeit, sei es in Kraft, sei es in Kreativität oder was auch immer, wenn wir die dafür aufwenden, dann werden auch die Menschen um uns herum, auch wenn es viele Gemeinden vielleicht gibt, wenn sie sehen, das ist eine Einheit. Die glauben alle an dasselbe. Denn sie sind sich einig im Evangelium. Lass mich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, der für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist. Danke dafür, Jesus, dass du ja, bereit warst, für uns unsere Strafe zu bezahlen. Danke dir dafür, dass du uns zusammengebracht hast aus verschiedenen Orten, mit verschiedenen Hintergründen, Herr. Und du willst uns zu einer Einheit formen. Das hast du auch selbst gebetet auf dem Weg vor deinem Tod. Wir sollen eine Einheit sein, Herr, und das wollen wir auch gerne sein, Herr. Bitte hilf uns doch, diese Einheit auszuleben. Bitte hilf uns doch zu verstehen, was es wirklich bedeutet, mit Unterschieden, trotz Unterschieden zusammenzuleben, zusammenzuarbeiten. Ja, und mögest du dadurch verherrlicht werden innerhalb unserer Gemeinde, aber auch in dieser Stadt, in Marienheide und weltweit. Amen.